A strong man and otherwise healthful enough. Growing hungry, he would eat until the esophagus was filled up to the throat. In the meantime, nothing sliding down into the ventricle. He cast up raw whatsoever he had taken in. Also der Patient hat gegessen, bis der Esophagus bis zum Hals voll war. Es ist nichts dabei in den Magen geglitten und er hat praktisch roh wieder erbrochen, unverdaut, was er gegessen hatte. Sehr plastische Beschreibung von über 400 Jahren von Sir Thomas Willis, der uns vom Circulus Arteriosus Willisi bekannt ist. Wenn man die Historie dann ein bisschen durchschaut in den folgenden 400 Jahren, dann sieht man in den folgenden 200 Jahren vor allem einzelne Fallberichte zum Thema Megaösophagus oder diffus idiopathische Distension, Dilatation des Ösophagus. Um 1900 herum hat man sich dann Gedanken zur Pathogenese und zur Therapie gemacht und hat sich gedacht, möglicherweise ist die Dilatation nicht das primäre Problem, sondern dieser spastisch erhöhte Tonus im Kardiabereich, im unteren Sphinkterbereich, und die Dilatation dann sekundär. Und dementsprechend den Begriff Kardiospasmus geprägt und therapeutisch den Versuch unternommen, mit einem Ballondilatator, mit dem Russell-Dilator, praktisch diesen spastischen Kardiobereich aufzudehnen. Ernst Heller hat 1914 bei der Beschreibung seiner noch heute vorherrschenden maßgeblichen operativen Technik noch von der Therapie des Kardiospasmus gesprochen. Etwa um die Zeit, die gleiche Zeit hat man sich überlegt, möglicherweise ist bei vielen Patienten gar nicht der Sphinkterdruck so spastisch erhöht, sondern eh ganz ein normaler Ruhedruck. Er relaxiert nur nicht ausreichend beim Schlucken. Und man hat es vom Altgriechisch abgeleitet dann als Achalasis, als Nichterschlaffung des unteren Sphinkters beim Schlucken bezeichnet. Der Begriff ist auch heute noch der übliche Begriff. Etwas, was mich besonders betrifft als Spezialist für Funktionsdiagnostik, ab etwa den 2000er Jahren hat es große Fortschritte gegeben in der Funktionsdiagnostik. Sie kennen vielleicht diese bunten Bilder der hochauflösenden Manometrie. Und auf dem Boden dieser neuen hochauflösenden Manometrie hat sich auch eine neue Klassifikation herausgebildet, die Chicago-Klassifikation der ösophagalen Motilitätsstörungen. Und gerade letztes Monat ist da die Neuauflage in der vierten Version erschienen und beschäftigt sich zu einem guten Teil mit der Achalasie. Wir haben jetzt schon im Überblick einige wichtige Punkte angesprochen zur Diagnose, zur Therapie und werden das jetzt im Weiteren systematisch kurz durchschauen. Die Definition der Achalasie ist einfach: die unzureichende Relaxation, Achalasis, kombiniert mit fehlender Peristaltik ist die Achalasie. Die Ätiologie könnte man sich auch einfach machen. Die Ätiologie der Achalasie ist unbekannt. Diesen und ähnliche Sätze finden Sie in vielen Lehrbuchartikeln und Journalartikeln und könnte man lang darüber philosophieren, ob dieser Nihilismus angebracht ist. Die Zeit haben wir nicht, aber ich möchte Ihnen trotzdem kurz ein paar Gedanken dazu mitteilen. Ich habe hier einfach einmal kurz vier Ösophagus-Erkrankungen skizziert. Die Sore-Ösophagitis, die eosinophile Ösophagitis, die Achalasie und der hypersensitive Ösophagus. Und ohne dass uns das im täglichen Sprachgebrauch natürlich bewusst ist, definieren wir manche Erkrankungen über ihre Ätiologie, andere über ihre Histopathologie, manche über die Funktionsstörung des Organs und andere nur über die Klinik. Und wenn wir jetzt diese zwei Beispiele, die wir heute noch besprechen werden, die eosinophile Ösophagitis und die Achalasie herausgreifen, die eosinophile Ösophagitis hat eine wunderbar klare histopathologische Definition. Allerdings, wenn man zur Klinik schaut, gibt es eine beträchtliche Streubreite. Von völlig asymptomatisch über leichte Symptome bis hin zu schweren Problemen, Dilatationsbedarf, Cortisonbedarf. Vergleicht man das mit der Achalasie, dann sieht man, hier sind wir mit der Definition viel näher an der Klinik. Diese Organfunktion hängt ganz eng mit der Klinik zusammen. Hier gibt es niemanden, der mit einer Achalasie überhaupt keine Probleme hat und asymptomatisch ist. Salopp gesagt, also wenn dieses Sphinkter nicht aufmacht, dann rutscht das Essen nicht runter. Das Schlucken geht schwer, Dysphagie. Man spürt es vielleicht als Schmerz, als Regurgitation. Da gibt es eine Variabilität, aber es hängt alles eng zusammen mit dem Problem, dass der Schließmuskel nicht öffnet. Schauen wir jetzt hingegen zur Seite der Ätiologie, dann gibt es eine lange Liste von Möglichkeiten. die zum Teil zu histologischen Veränderungen führen, zum Teil nicht. Und ich schließe daraus, vielleicht können Sie den Gedanken teilen, wenn wir Erkrankungen über ihre Organfunktion oder die Klinik definieren, dann sollte es uns nicht überraschen, dass es viele mögliche Ätiologien gibt, die zu dieser Störung führen. Dafür sind diese Erkrankungen aber auch klinisch relevant, unmittelbar, auch therapeutisch oft relevant. Also zurück zu unserer Ätiologie. Eine einzelne Ätiologie ist nicht bekannt. Drei Hypothesen werden in der Regel diskutiert. Das Ganze könnte eine Infektion sein, wie Trypanosoma cruzi in Mittelamerika. Es könnte eine Autoimmunerkrankung sein. Es könnte eine genetische Erkrankung sein. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten, vor allem erwachsenen Patienten, diese Hypothesen ineinandergreifen und ein möglicher infektiöser Auslöser beim genetisch Prädisponierten dann zu einer Autoimmunreaktion führt und die Nervenzellen im Ösophagus nach und nach schädigt. Damit kommt die Peristaltik zu erliegen und es bildet sich die Achalasie heraus. Peter Karelas aus Chicago hat das hier zusammengefasst. Mögliche Infektion, zum Beispiel Herpes, beim genetisch Prädisponierten führt zur Autoimmunresponse, Schädigung des Plexus und zu verschiedenen Arten von Achalasie. Abgesehen von diesem immunologischen Modell gibt es vor allem bei Kindern seltene monogenetische Ursachen. Und hier hat man sich einfach systematisch überlegt, was könnte denn dazu führen, dass der untere Schließmuskel nicht ordentlich relaxiert. Diese glatte Muskelzelle repräsentiert den unteren Schließmuskel. Das könnten Probleme in der Innervation sein, im Plexus selbst, in den Neuronen des Plexus oder in der Neurotransmission. Da gibt es mindestens ein Dutzend Knockout-Maus-Modelle, von denen einige mittlerweile auch beim Menschen beschrieben sind. Ich habe Ihnen nur drei herausgegriffen. Das Triple-R-Syndrom, weil es das häufigste genetische Achalasie-Syndrom bei Kindern ist und danach screenen wir auch. Also wir fragen nach Alakrimie und machen einen Cortisonspiegel bei Kindern mit einer Neudiagnose. Und diese zwei Erkrankungen, die sind extrem selten, aber pathogenetisch sehr aufschlussreich. Das eine ist die NOS-Mutation, die NO-Synthase-Mutation, und das andere die GUCY1A1-Mutation, die Gurnulazyklase. Da ist es also so, dass histologisch alles in bester Ordnung ist, aber die Nervenzellen können kein NO synthetisieren und damit den Neurotransmitter zur Relaxation nicht erzeugen. Und bei der Gurnulazyklase-Mutation funktioniert zwar die NO-Transmission, aber der Hauptrezeptor in der Muskelzelle, die Gurnulazyklase, der NO-Rezeptor, funktioniert nicht und entsprechend kann der Muskel nicht relaxieren. Wir werden das später noch sehen. Von der Zellebene jetzt zur Organebene, zum Ösophagus. Für uns ist heute nur wichtig, dass der Ösophagus zum Teil aus Willkürmuskulatur, aus quergestreifte Muskulatur und zum Teil aus glatter Muskulatur besteht. Und dieser Übergang von Willkür zur Eingeweidemuskulatur bedingt die eigentlich komplexeste Innervation, die wir im Magen-Darm-Trakt haben. Und ich greife da nur heraus, besonders wichtig ist die inhibitorische, die nitrinerge Innervation, also die Relaxation. Wenn wir uns die Physiologie des normalen Schlucks kurz anschauen, dann zeige ich Ihnen hier ein Bild einer Manometrie. Kurz, da sieht man das eigentlich am besten, kurz zur Erklärung, wer die Manometrie nicht kennt. Hier wäre also von oben nach unten der Ösophagus, horizontal die Zeitachse und je höher der Druck, desto wärmer ist die Farbe. Das heißt, üblicherweise sieht man ein oberes, starkes Druckband, das ist der obere Sphinkter und ein schwaches Druckband ist der untere Sphinkter. Und wenn der Patient schluckt, dann macht der obere Sphinkter auf, das heißt, der Druck geht da fast auf Null, es wird blau, es kommt dann eine peristaltische Welle und während des Schlucks ist großteils der untere Sphinkter offen. Das heißt, der Sphinkter hat vorher einen leichten Ruhedruck und macht dann auf. Das wäre der normale Weg und ganz wichtig ist dabei, dass sobald Sie den Schluck beginnen, eine inhibitorische Welle durch den ganzen Ösophagus kommt und den gesamten Ösophagus relaxiert. Wäre jetzt vorher noch ein Schluck unterwegs, würde der auch unterbrochen und auch das Sphinkter wird relaxiert. Und sozusagen das Wichtige beim Schlucken ist, dass zu Beginn des Schlucks die gesamte Speiseröhre relaxiert wird. Ohne Peristaltik kann man ganz gut leben, sieht man auch bei Ösophagus-Atresie-Patienten, aber ohne Relaxation funktioniert das nicht. Das heißt, ein normaler Schluck ohne Achalasie bedingt, dass die inhibitorische Innervation funktioniert. So, das war einiges zu den Basic Sciences. Und jetzt noch kurz zu der Klinik. Die Therapie werden wir ein bisschen überspringen. Das wird Ihnen der Herr Professor Zacherl besser mitteilen können, als ich das könnte. Die Epidemiologie ganz kurz, ist eine seltene Erkrankung, die Achalasie. Inzidenz 1 pro 100.000 pro Jahr, Prävalenz 10 pro 100.000 circa. Bei Kindern ist das Ganze noch einmal um den Faktor 10 seltener. Und selbst im Kindesalter ist der Großteil der Patienten dann eher noch im größeren Schulalter. Nur wenige, etwa wieder Zehntel, sind im Kleinkindesalter oder Säuglingsalter. Ich habe herausgegriffen, nur eine der bekanntesten Epidemiologiestudien aus den Niederlanden. Wenn man das umrechnen würde auf die Einwohnerzahl von Österreich, würden nur circa 2 Kinder pro Jahr in Österreich erkranken und 16 Kinder von Achalasie betroffen sein aktuell. Da waren allerdings nur Patienten erfasst, die wirklich in einem tertiären Zentrum betreut und diagnostiziert worden sind. Da wird es eine gewisse Dunkelziffer geben, aber die Erkrankung ist selten. Zur Symptomatik. Das Leitsymptom ist die Dysphagie, die zunehmend schlechter wird, interessanterweise vor allem für Flüssigkeiten an erster Stelle, auch assoziiert mit Thoraxschmerz, mit Regurgitation von unverdauter Nahrung. Klassischerweise, Sie kennen das, soll das Erbrochene oder Regurgitierte schmecken, wie es beim Essen geschmeckt hat, nicht sauer und nicht gallig, weil es ja den Magen nicht erreicht hat. Typischer Verlauf nach Eckart wäre Beginn mit leichtem retrosternalen Druckgefühl beim Essen, zunehmender Verschlechterung über Monate und Jahre mit starker zunehmender Dysphagie. In dieser Zeit adaptiert der Patient auch mit gewissen Manövern, damit das Essen leichter fällt. Das können Hände ringen sein, aufstehen beim Essen, nachtrinken, nachschlucken, nachdrücken. Und die Mahlzeit dauert immer länger. Die Eltern berichten, das Kind ist immer das Letzte, das vom Mittagstisch aufsteht, bis es fertig ist. Und letztlich, diese aufgestaute Nahrung führt auch zu nächtlichen Problemen, Regurgitation, Husten, Heiserkeit, Nahrungsreste am Kopfpolster. Es gibt dafür einen Score, einen international verwendeten Eckart-Score, den wir auch verwenden, vor allem für den Therapieverlauf, den man im Kindesalter adaptieren muss. Hier werden die Symptome Dysphagie, Thoraxschmerz und Regurgitation quantifiziert, wie häufig sie auftreten. Und natürlich bei längerem Bestehen dieser Schluckstörung kommt es auch zu Gewichtsverlust. Den Gewichtsverlust muss man dann bei Kindern ein bisschen modifizieren und prozentuell sehen. Absoluter Gewichtsverlust hätte keinen Sinn bei einem Säugling von 10 Kilo. Hier nur ein kurzer Überblick, da gehen wir nicht auf die Details ein, aber es gibt eine Menge von Zusammenstellungen von Symptomhäufigkeiten bei Achalasie. Ich greife nur heraus, die Dysphagie ist das Leitsymptom bei 90% der erwachsenen Patienten. Bei sehr kleinen Kindern, die natürlich nicht sagen können, dass das Schlucken schwer geht, ist es in der Regel das Regurgitieren, meistens dann als Erbrechen bezeichnet, von der Nahrung, die nicht runtergerutscht ist, ist da das Leitsymptom bei kleinen Achalasie-Patienten. Danke an die Familie für dieses Bild. Der junge Mann ist zu uns gekommen zur Manometrie, hat eine etwas längere Autofahrt gehabt und obwohl er ja da nichts gegessen hat, sieht man auch der Speichel, das Sekret, das er nicht mehr gut schlucken konnte, hat er sich angewohnt, in einen Plastiksackerl zu spucken und ist also ganz ein eindrückliches Bild der Dysphagie, vor allem für Flüssigkeiten bei Achalasie. Die Diagnose, meiner Meinung nach, ganz kurz gesagt, bei unklarer Dysphagie, der Patient kommt ja nicht und sagt, ich habe Achalasie, sondern es ist unklare Dysphagie, vielleicht Verdacht auf Achalasie, besteht die Diagnose aus drei Säulen: dem Kontrastmittelröntgen, der Endoskopie und der Manometrie. Drei Säulen, die sich ergänzen, aber nicht ersetzen können. Zum Kontrastmittelröntgen, da gibt es diese, sieht man das typische Sektglas-Konfiguration auf Englisch Bird's Beak, also Vogelschnabel, der Ösophagus ist dilatiert und läuft spitz zu. Manchmal sieht man es auch schon im Nativröntgen. Bei der Endoskopie können Sie sehen Speisereste im dilatierten Ösophagus, erschwerte Passage in dem Magen, die aber in der Regel durchgängig sein sollte, anders als bei einer schweren Stenose. Und das Um und Auf bei der Endoskopie ist der Ausschluss von anderen Differentialdiagnosen von Pseudoachalasie, sekundärer Achalasie, also bei Erwachsenen vor allem von Kardiokarzinom, bei kleinen Kindern von kongenitalen Esophagusstenosen. oder eventuell Eosinophilie-Esophagitis ist. Und die eigentliche Diagnose der Manometrie nach Ausschluss der Differentialdiagnosen ist in erster Linie die Manometrie, weiterhin der Goldstandard. Nur die Manometrie kann die definierende Achalasis, diese Nichtrelaxation, wirklich messen und erfassen und wird heutzutage im Sinne einer hochauflösenden Manometrie durchgeführt. Ein paar Bilder dazu, das danke auch nochmal an die Familie, da ist der junge Mann bei der Durchleuchtung und Sie sehen dann live im Bild den dilatierten Ösophagus mit Flüssigkeitsspiegel, obendrauf ist ein bisschen schaumiges Kontrastmittel, spitz zulaufend und es geht praktisch fast nichts durch in den Magen. Die Manometrie schaut dann so aus, das Equipment wäre hier der hochauflösende Manometriekatheter, Solid-State-Katheter, hier ein so ein Manometriegerät mit Kalibrierkammer. Und eine mögliche Anordnung, wie diese Untersuchung dann stattfinden kann. Wir haben für Kinder Sedierungsmöglichkeit, Monitor, Absauggerät, ein Solid-State-Gerät, ein hochauflösendes, wasserperfundiertes Gerät. Und so funktioniert es dann nach der Zeichnung unserer Kindergastroschwester. Der Patient schluckt den Katheter, trinkt ein paar Wasserschlucke und man kann dann an den Schlucken beurteilen, ob eine Achalasie vorliegt. Bevor wir das Achalasiebild anschauen, noch mal kurz zur Wiederholung. Das wäre also der normale Schluckvorgang. Sie erinnern sich, oben der obere Sphinkter kräftiger. Der untere Sphinkter geht da immer so ein bisschen auf und ab. Das wäre also die Zwerchfellexkursion bei der Atmung. Und der Patient schluckt, obere Sphinkter öffnet, Peristaltik läuft durch. Und während des Großteils der Zeit bleibt der untere Sphinkter offen und der Schluck kann da durchrutschen. Bei der Achalasie ist es aber so, der Patient schluckt, das Sphinkter macht auf und es passiert nichts. Keine peristaltische Welle und vor allem keine Öffnung des unteren Sphinkters. Der sollte da blau werden, bleibt aber grün. Es gibt nur zwei weitere Typen. Auch beim Typ 2 ist es so, es gibt keine peristaltische Welle und keine Öffnung des unteren Sphinkters, sondern nur eine simultane Kompression des Ösophagus und die ist nicht peristaltisch hilfreich und wirksam. Und beim Typ 3 könnte man auf den ersten Blick meinen, na, das schaut eh nicht so schlecht aus, die Speiseröhre macht ja nur irgendwas da. Aber das Problem ist auch da, öffnet das Sphinkter nicht und die Kontraktion der Speiseröhre ist eher simultan. Und eine simultane Kontraktion ist eher hinderlich als förderlich zum Schlucken. Und tatsächlich ist das der am schwersten zu behandelnde Typ der Achalasie. Die Therapie werde ich, wie gesagt, überspringen. Eine einzige Tabelle blende ich Ihnen ein. Es gibt also Medikamente zum Relaxieren des unteren Sphinkters. Es gibt Botox-Injektionen in den unteren Sphinkter. Zum Beispiel, wenn man auf einen OP-Termin wartet, ist es sehr effizient, effizienter als die Medikamente, aber nur begrenzt wirksam. Und die Haupttherapie ist entweder die pneumatische Dilatation des Sphinkters oder die Myotomie nach Heller. Neuerer Eingriff, der endoskopisch ohne äußere Narbe erfolgen kann, der POEM-Eingriff, ist bei Erwachsenen soweit ich weiß, zunehmend sehr beliebt oder beliebter, wird bei Kindern weltweit noch sehr selten durchgeführt. Zusammenfassung ganz kurz. Die Achalasie ist seit über 400 Jahren bekannt. Definition die Nichtrelaxation, die Achalasis des unteren Sphinkters plus fehlende Peristaltik. Bei Erwachsenen vor allem ein Autoimmunprozess mit Degeneration des Plexus myentericus. Bei kleinen Kindern auch syndromale genetische Ursachen, vor allem auch an das AAA-Syndrom ist zu denken. Leitsymptom ist die Dysphagie, insbesondere für Flüssigkeiten. Diagnostik ist Röntgen plus Endoskopie plus Manometrie. Heutzutage vor allem die hochauflösende Manometrie. Therapeutisch kann man Medikamente und Botox vor allem überbrückend verwenden. Dilatation und oder Operation in verschiedener Reihenfolge sind weiterhin die primären Therapieoptionen. Und der POEM-Eingriff ist zunehmend etabliert bei Erwachsenen, bei Kindern noch kaum angewandt. Sehr geehrte Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Großen Dank an dieser Stelle auch an das Kindergastro-Team in Wels und an die Kinderchirurgie in Linz für die hervorragende Zusammenarbeit. Und ich stehe dann für Ihre Fragen somit jetzt gerne zur Verfügung. Wiedersehen.